Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen. So cool auch, dass du online heute dabei bist, und wir sind ja sehr dankbar für Online-Möglichkeiten, obwohl ich gerne live bin. Ich bin gern vor Ort, ich spüre Menschen, ich rieche ungern Menschen. Und in Grippezeiten berühre ich sie gar nicht gern. Deswegen habe ich immer hier vorne meinen Desinfektionsspray. Also das ist wegen meiner Germophobie. Gut, und wir steigen ja heute, also wir sind heute am letzten Teil von unserer Predigtserie angelungen. Von Send Revival. Und ich bin ja selber zuständig für Predigtvorbereitungsthemen. Und ich habe immer so großartige Ideen, und die habe ich ja immer Monate vorher. Wir planen, wir bereiten uns vor, wir kopieren, wir lesen die Bibel, wir fragen untereinander unter uns Predigern, was könnten wir für Themen haben und so. Und dann kommt der Tag, wo du predigst und denkst, warum tue ich mir das überhaupt an und rede über solche Sachen? Also es gibt manche Dinge, die haben wir in letzter Zeit gepredigt, da kommst du schon fast ins Gefängnis dafür, aber sie stehen halt in der Bibel. Und wir wollen ja letztendlich die Wahrheit erkennen, nicht behaupten, dass wir alles genau wissen, wo, warum, aber auch unsere Sicht der Dinge. Und wenn du heute hier Christ bist und du kannst beten, möchte ich dich ganz herzlich einladen, innerlich auch zu beten, damit diese Predigt zu uns allen spricht, und auch online möchte ich dich gerne einladen. Wir waren ja heute in der Früh, also wir, meine Frau ist Schweizerin, die kommt aus dem Ausland, die darf nicht wählen. Und ich bin wählen gegangen und habe mir gedacht, wie cool, auf der einen Seite ist ein freies Land, ich darf wählen. Und gleichzeitig stehst du dann vor dem Wahlzettel und du denkst, das darf nicht wahr sein, was da für Parteien gibt. Gell? Also die Großen kennt man ja irgendwie, aber dann gibt es so Dinge, da denkst du, Wahnsinn, dass sowas überhaupt gibt. Ich habe mich ja wenig mit den ganzen Listen beschäftigt. Und dann kam mir ein Gedanke, weil ich bete ja für die Wahl. Ich bete, dass Gott einfach das Richtige zulässt oder das Falsche verhindert in diesem Land. Und dann ist mir so bewusst geworden, es ist großartig, dass wir in einem Land leben, auf einer Welt, in der Gott letztendlich immer das letzte Wort hat. Unser Job als Christen ist es, für die Regierungen zu beten, tatsächlich. Die, wo wir dann haben, die haben wir dann, und für die sollen wir beten. Und diese Freiheit und diese Sicherheit, dass Gott an oberster Stelle ist über allem, das ist das, was mich sehr beruhigt. Wir sind in dieser Predigtserie Send Revival. Wir hatten in den letzten Wochen großartige Themen, Predigern vom Römerbrief über Jona, über Umkehr, Buße und alles. Und ich möchte es heute abschließen. Das, was ich vorbereitet habe, ist vielleicht nicht etwas, was du jeden Sonntag hörst in irgendeiner Kirche. Und zwar, Erweckung ist ja etwas, das betrifft eigentlich ja nur uns Christen, etwas wiedererwecken. Erweckung ist, dass Christen, die irgendwo in ihrem Glaubensleben ein bisschen lau geworden sind, ein bisschen die Leidenschaft verloren haben, die Treue verloren haben zu ihrem Gott, die Liebe verloren haben zu ihrem Gott, das sind Christen, die letztendlich sagen, okay, ich weiß, es gibt mehr, habe schon mehr erlebt, oder ich lese in der Bibel, dass es doch viel mehr gibt, oder in der Kirchengeschichte. Und dann fangen Christen an, gemeinsam zu beten, und wenn nicht nur ein Christ betet um Gott, ich will mehr von dir, sondern eine ganze Kirche, eine ganze Stadt, ein ganzes Land anfängt, zurückzukommen zu dieser ersten Liebe, zu dieser Leidenschaft, zu diesem Wort Gottes, zu dieser Bibel, dann reden wir von Erweckung. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass es eine große Erweckung gab. Die Menschen haben Gott gesucht, und Jesus ist gestorben, auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen, Petrus hat gepredigt, bumm, 3000 Leute kamen zum Glauben, kamen zurück zu diesem Gott, und sie haben Petrus gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus hat gesagt, tut Buße, kehrt euch ab von euren Sünden und lasst euch taufen auf den Namen Jesus, so zusammengefasst. Und wir müssen aber ganz zurückschauen zum Thema, beim Thema Erweckung und beim Thema, dass Gott uns aus Liebe sucht. Da müssen wir zurückschauen am Anfang der Schöpfung bei Adam und Eva. So, jetzt kannst du dich so die Märchenhaltung einnehmen. Es war einmal Adam und Eva und Gott. Und ganz am Anfang, der Mensch wurde geschaffen, der Mensch hat in einer perfekten Liebesbeziehung zu Gott gelebt. Es war ja nicht irgendwie so etwas, sondern der Mensch war so face to face mit Gott. Die sind im Garten spazieren gegangen und waren wirklich, es muss unglaublich gewesen sein, diese Liebesbeziehung. Natürlich, der Mensch konnte eigentlich nur erwidern, was Gott an Liebe vorausgezeigt hat. Und der höchste Beweis der Liebe war das Vertrauen Gottes in den Menschen, das heißt dann der freie Wille. Der Mensch kann selber entscheiden zwischen Gut und Böse. Und wie wir vielleicht es noch kennen aus der Sonntagsschule oder aus dem Religionsunterricht, der Mensch hat gesündigt und hat vom Apfel gegessen. Und dann steigen wir ein mittendrin in folgende Situationen. In 1. Mose 3, Vers 9 bis 12. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Ich möchte das ein bisschen dazu kommentieren. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsbibelstelle, wie ich Gott gerne kommentiere. Der allmächtige, allwissende Schöpfer des Himmels und der Erde sucht. Auf der Suche. Wo ist er denn? Er sucht. Du siehst hier, der ultimative Liebesbeweis Gottes, er gibt dem Menschen eine Chance, sich selber zu stellen. Es ist gar nicht so schlimm, ja, okay, Problem, aber ich gebe ihm eine Chance oder ich suche mal, wo bist du? Er spielt mit. Dieser antwortete, also Adam, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und hier sehen wir plötzlich, das Problem bei Fehlern ist, wenn wir dann Gott nicht kennen, dass wir von Angst bestimmt werden. Und wenn wir Angst haben, verstehen wir die Liebe Gottes letztendlich nicht. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Ich möchte einfach die ganze Geschichte lesen, weil ich es einfach super finde. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau! Antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Du siehst dieses ganze Konzept Menschlichkeit in diesem einen Vers. Angst, Liebe nicht verstehen, Schuld von mir weisen. Ja, wer ist denn schuld? Gott ist schuld. Ja, die Frau, die du in den Garten gestellt hast und der Teufel. Und wer hat überhaupt den Teufel hierher gestellt? Oder? Gott. Und da sehen wir das ganze Konzept, dass der Mensch Adam Gott nicht verstanden hat, dass Gott ein liebevoller Gott ist und dem Menschen hinterhergeht. Was bringt den Menschen letztendlich zu Gott? Das ist seine unglaubliche, powervolle, nie endende Liebe für Menschen. Und diese eine Seite von der Liebe, die ist so krass, dass sogar offensichtliche Probleme und Sünden und alles findet Gott eine Erlösung und bietet sie dem Menschen an. Aber es geht am Schluss der freie Wille, den der Mensch hat, um zu Gott zurückzukehren oder überhaupt mal auf Gott zu antworten. Es gibt zwei Hauptgründe, warum Gott uns hinterher rennt, warum Gott um unser Herz kämpft, warum Gott um unser Leben kämpft, mit seiner Liebe, warum er uns begegnen will. Der erste Grund ist, weil er nicht will, dass Menschen verloren geht. Gott will, dass jeder Mensch in den Himmel kommt und so wie am Anfang vom Paradies einmal in dieser perfekten Liebesbeziehung zu Gott ist. Das ist der erste Punkt. Wenn du die Kirche, wenn du die Bibel liest, merkst du, aha, das ist Gott. Wichtig, deswegen ist ja Jesus gekommen, kommen wir später noch darauf zurück. Der zweite Punkt, warum Gott dem Menschen nachgeht, damit wir in unsere Lebensbestimmung kommen. Unsere Berufung ist ein Kind Gottes zu sein, aber jeder einzelne von uns hat eine Bestimmung. Und das ist Gott wichtig und da setzt er alle Hebel in Bewegung, damit wir das tun auf dieser Welt, das er für uns vorgesehen hat. Es gibt einen Mann namens David und über ihn wird Folgendes gesagt. nachdem er gestorben ist, steht im Neuen Testament, und da steht, David, König David, hat gelebt, er hat Fehler gemacht, ganz furchtbare Fehler gemacht und hat furchtbar Gott gelebt in seinem Leben. Und über diesen David steht Folgendes, da steht, David starb, nachdem er seiner Generation gedient hatte. Ich liebe diesen Vers über alles als Motivation für mein Leben. Ich lese das und denke mich, ja, ich will Gott und meiner Generation dienen. Und wenn der auf dem Grabstein steht, dann well done. Und ich weiß, viele von uns wird genau das stehen in der Geschichte. Und er starb, nachdem er ihrer Generation gedient hat. Und das ist das große Abzeichen. Aber das machst du freiwillig. Es wird auch viele Menschen geben, über die wird Folgendes stehen. Er starb, oder sie, nachdem er seiner Generation nicht gedient hatte. Und jetzt haben wir hier einen Gott, der möchte natürlich alles tun, damit wir unserer Generation dienen. Das haben meine Frau und ich rausgefunden, weil es nicht eine theoretisch schwierige Sache, aber wir haben gedacht, es ist irgendwie noch krass, dass es eigentlich die zwei Extreme geben wird. Ich möchte uns hier in ein paar Prinzipien mit reinnehmen, wie Gott um unser Leben kämpft. Ich behaupte nicht, alles zu wissen. Ich behaupte nicht, ganz genau zu verstehen, wie Gott mit den Menschen handelt. Ich maße mir nicht an, hundertprozentig zu sagen, genau so ist es. Aber ich möchte euch in den Kontext meines Gesamtverständnisses und meiner Erfahrung mit reinnehmen, meiner persönlichen Erfahrung und von dem her, was ich aus der Bibel verstehe. Der erste Punkt ist, die Liebe Gottes bringt mich zu ihm. Die Liebe Gottes bringt mich zu ihm, das heißt auf gut Deutsch, ich stehe in meinem Leben im Regen. Stehe im Regen, das ist jetzt passend, gell? Zum Wetter der letzten Wochen. Und ich stehe im Regen. Und es regnet mich einfach an. Das ganze Leben ist ja so, es prasselt immer irgendwas auf dich hinein. Und wenn du Gott nicht hast, bist du ungeschützt diesem Regen ausgeliefert. Die Liebe Gottes heißt, dass Jesus einfach über deinem Leben einen Schirm aufspannt auf dieser Welt und du bist einfach beschützt unter diesem Schutz Gottes. Du bist noch auf dieser Welt, wo es regnet, wo es Herausforderungen, wo es Schwierigkeiten gibt, aber die Liebe Gottes ist das, was über dir ist. Wenn du diesen Jesus in deinem Leben hast, dann hat Gott diesen Regenschirm über dir aufgespannt. Du bist Teil vom Volk Gottes und Gott mag dich. In Hosea 11, Vers 4 steht, ich mach den Schirm weg, genug Regen gehabt. Ich lenke Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinen Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Das ist nur ein Vers, wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, auch im Alten Testament, wo es manchmal wirklich sehr rough zu und her geht, dass Gott, dieser liebevolle Gott, streckt sich aus. Er benutzt so liebevolle Worte. Ich hob das Joch auf seinem Nacken, um es ihm leichter zu machen. Und ich beugte mich hinunter. Und wir sehen hier in diesem Kontext der Bibel, dass dieser liebevolle Gott sich einfach nach den Menschen ausstreckt und ihm liebevoll begegnen will. Ich bin so ein ganz ein emotionaler Mensch, das glaubt man nicht. Ich bin auch sehr sensibel, glaubt man auch nicht. Vor allem, wenn man mit mir ein Meeting hat. Aber grundsätzlich bin ich sehr sensibel und ich lese oft die Psalmen. Und ich lese ganz viel die Psalmen, weil in den Psalmen sehe ich einen Mann, der ganz oft schreibt ja David die Psalmen. Das ist einfach ein Liebhaber Gottes, der ständig versagt hat und der ständig zu viel geredet hat, der ständig wirklich vor Gott gelegen ist. Und ich merke, ja, ich brauche das. Ich bin dieser Mensch, der einfach emotional diesen Gott sucht und in den Psalmen begegnet mir Gott in einer Liebe, in einer Art und Weise, wo ich merke, boah, ich liebe diesen Jesus über alles. Und ich finde das ganz einen traurigen Moment, wenn es irgendwie auf mein Leben reinregnet und ich merke, okay, ich hätte eigentlich Zeit mit Gott verbringen sollen, damit ich in dieser Liebe angedockt bin. Und ich spüre förmlich, wie die Liebe mich zu ihm hinzieht. In Jeremia 31, Vers 3 steht, der Herr ist ihm von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Und wenn ich solche Bibelstelle lese, ja, dann füge ich natürlich sofort meinen Namen ein. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich, René, geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich sehe, dass Gott uns mit ewiger will, damit wir Gemeinschaft mit ihm. Das ist unser außergewöhnlicher Gott. Er liebt es, zu uns zu reden und uns zu begegnen. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt. Das ist der einzige Vers, den kann ich einfach so, brauche ich nicht einmal hinschauen, aber ich schaue trotzdem hin für euch, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott hat die Welt so sehr geliebt und die Welt, da steht mein Name drin und wir sind eine abgelehnte Generation. So viel in der Seelsorge höre ich fühle mich abgelehnt, nicht geliebt, unter Druck und dies und jenes. Ich selber auch ein Frack in meiner Seele. Nicht ein Frack wie ein Frack zum Anziehen, sondern ein Autofrack. Oder ich schaue aus, wie wenn ich nach dem Hochwasser im Wienfluss gewesen wäre. Wir haben ein Auto in unserer Nachbarschaft, das schaut einfach so zernudelt aus. So fühlt sich meine Seele manchmal an. Abgelehnt, liebesbedürftig. Und dann kommt dieser Gott und sagt, ich mag dich, ich liebe dich, ich gebe dir einen Vorschuss und noch einen Vorschuss und ich liebe dich gesund und spüre das förmlich. Und in meinem Leben, als ich mit 20 Jahren Christ wurde, habe ich gemerkt, unglaublich, das kann nicht sein, dass der mit meinem Leben und mit dem, was in meinem Kopf und meinem Herz immer noch als Christ vorgegangen ist, mich trotzdem so liebt, so einen unglaublichen Vorschuss seiner Liebe. Das war für mich unverständlich. Ich konnte das nicht ertragen. Ich bin zum Seelsorger gegangen. Ich habe gesagt, ich halte das nicht aus. Sagte, ja, was haltst du nicht aus? Ich habe verstanden, dass Gott mich liebt. Das bringt mich fast um. Ich bin gestanden und habe gesagt, Gott, wenn das wirklich so ist, ich sterbe. Hör auf, mich zu lieben. Es ist zu viel. Gut, ich habe sowieso, ich mag auch nicht, wenn man mich zu lange umarmt und so. Für alle, gell? Wenn ich dich dann wegschiebe, ist es nicht wegen dir, sondern wegen mir. Ich finde es unangenehm, oder? Wenn jemand kommt, so zu lang, dann denke ich mir, ja, es reicht. Ich weiß, hallo, du bist da, ich bin auch da. Gell? Und in der Seelsorge habe ich mal gehabt, Leute wollten mir zeigen, wie sehr Gott mich liebt. Gell? Die haben mich einfach umarmt. Gell? Ich habe das furchtbar gefunden. Gell? Ich dachte, oh, nicht lieben ist nicht gut und zu viel lieben ist auch nicht gut. Kennst du das? Bin ich alleine, so gut. Gut, auf alle Fälle redet Gott ganz sanft zu uns durch die Schöpfung. Gott redet, also Wienerwald, wir wohnen jetzt im Wienerwald, pfeifen die Vögel, stehst in der Früh auf. Gut, wenn du am Gürtel wohnst, ist was anderes, schau in den Himmel. Aber, und da denkst, Wahnsinn, die singen für Gott, ich sing gleich mit. Oder dann siehst du die Blumen. Manchmal mache ich es mir wirklich, gehe ich auf eine Wiese und schaue einfach einen Grashalm an. Dann stehe ich da und schaue den Grashalm und denke mir, Wahnsinn, die Liebe Gottes ist in diesem Grashalm. Und dann spüre ich das förmlich in dieser Schöpfung, wenn du dich wirklich mit der Schöpfung auseinandersetzt. Es ist real, Gott redet durch die Schöpfung. Gott redet durch Prediger, durch Gute und wie durch Schlechte. Ich war schon bei so schlechten Prediger, wo ich mir denke, die würde ich am liebsten hören, dass wenn ich nicht einschlafen kann. Kennst du das? Dann denkst du, eine Kassette von dem, dann schlafe ich sicher. Oder Kassette gibt es ja nicht, was gibt es denn da heute? Ein Podcast. Aber ich war schon in Kirche, da habe ich gedacht, aber trotzdem redet Gott durch jeden Menschen, der das Wort Gottes verkündigt, wenn ich es nur hören will. Gott redet durch die Bibel. Manchmal verstehe ich es, manchmal verstehe ich es nicht. Gott redet durch Freunde. Ich hoffe, du hast Freunde, die dir von Gott erzählen. Und diese Liebe Gottes ist endlos. Und Gott will, dass wir ihn so verstehen, durch die sanfte, liebevolle Stimme. Wie Adam mit Gott. Adam mit Gott. Gott sucht, oder? Das ist Liebevolle. Und dann ist aber so, dass Gott oft um unsere Aufmerksamkeit kämpfen muss. Und da ist etwas, da wird es dann wieder schwierig für uns, weil der zweite Punkt ist, die Erziehung Gottes bringt uns zu ihm. Wir laufen so durchs Leben, tun das, wie es Gott nicht gäbe, wir lernen Gott kennen und machen dann unser eigenes Ding oft. Also ich kenne das aus mir heraus, dass ich mein eigenes Ding mache. Aber wenn ich so Eltern beobachte, also wir haben ja keine Kinder, ich beobachte nur Eltern, deswegen haben wir keine Kinder, da haben wir einen Spaß. Und dann sehe ich, wie sie mit ihren Kindern umgehen und sie erziehen ihre Kinder nicht, weil sie die Kinder hassen, sondern weil sie die Kinder lieben. Oder greifen nicht auf die Herdplatten. Okay, dann greif halt auf die Herdplatten. Ein viertes Mal machen sie es nicht mehr. Gell? Und sie machen alles und sie versuchen, ihr Kind in Wattepausch einzupacken, damit ihm nichts passiert. Und sie erziehen es und lenken so durchs Leben, bis alt genug ist und dann mach selber, was du willst. Und ich glaube nicht, dass Gott seine Kinder straft und einfach irgendwie mit dem Hammer, da sitzt du mit Krankheiten und mit Pest und was weiß ich alles. Und sobald du einen Fehler machst, kommt der Blitz und trifft dich. Sondern ich glaube, dass Gott uns aufmerksam will aus Liebe, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und ein Teil in der Bibel, das ist ein Wort, da möchte ich euch drei Bibelverse vorlesen. Da sehen wir, da geht es um Erziehung und die Bibel sagt halt Zucht, dazu ist ein blödes Wort, aber nichts anderes eingefallen. Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Sprüche 12, Vers 1. Und hier sehen wir plötzlich, aha, Erziehung soll ich lieben und wenn ich Erziehung nicht liebe, dann bin ich dumm. Und ich hasse Erziehung, wie die Pest. Frag meine Mutter. Das hat sich nicht geändert. Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, dann automatisch fahre ich meine Stacheln aus. Ich mache immer gerade das Gegenteil. Das hat sich bis heute nicht verändert. Versuch mal, mich in eine Struktur reinzubringen. Das geht nicht. Ich zuck aus. Und manchmal merke ich, ich sollte eigentlich das lieben, und damit ich die richtigen Wege verstehe. Der nächste Vers bitte. Wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Das heißt nicht der böse Lehrer mit dem Lehrerstab, sondern das heißt, dass wir gewisserweise Möglichkeiten haben und Ressourcen, etwas zu lernen und Gott durch Erziehung auf sich aufmerksam macht. Und dann noch weiter. Der nächste. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber die Zurechtweisung beachtet, ist klug. Also wir sehen hier in der Bibel ein Konzept, dass Gott uns erziehen will. Und viele Menschen haben ja Angst, sagen, ja, Gott straft und so, und dann rennen sie mit Angst durchs Leben. Und die anderen sagen, ja, Gott straft auf gar keinen Fall. Und dann kennen sie sich nicht aus. Und ich glaube nicht, dass Gott straft in dem Sinn, sondern ich stehe halt einfach so im Regen auf dieser Welt, renn durch diese Welt. Und dann, so wie ich halt bin, manchmal vergesse ich einfach, dass es Gott gibt. So nicht so richtig, aber ich lese keine Bibel, ich bete nicht. Und dann fühle ich mich innerlich so leer. Und dann spüre ich förmlich, wie einfach ich diesen Regenschirm verlasse und es regnet mich an. Und ich merke, okay, eigentlich im Regen stehen ist ja richtig blöd mit allen anderen. Warum gehe ich nicht wieder zurück zu diesem Gott und begebe mich unter seine Liebe? Manchmal ist so, das empfinde ich manchmal so, dass Gott einfach, wenn er merkt, ich bin völlig am Irrweg, dass er sagt, hey René, pass auf, du bist am Irrweg, und er nimmt einfach den Regenschirm weg, dann regnet es mich an und dann, wenn ich Blödsinn mache, dann merke ich, oh, Panik kommt in mein Leben, Träume, Ängste, Sorgen, dies und jenes, und dann merke ich, ja eigentlich, Jesus, ich brauche den Regenschirm. Und schon geht es mir wieder besser. Gestern in der Früh bin ich mit Sorgen aufgestanden. Gell? Dann habe ich eine Stunde gebetet und dann ist mir wieder besser gegangen. Und habe ich gemerkt, ich muss mich in die Gegenwart, unter die Gegenwart dieses Schirms bewusst begeben. Und das ist oft die Zurechtweisung Gottes, die er manchmal auch zulässt. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo ich wirklich nicht geglaubt habe, dass ich, das war lang bevor ich verheiratet war, und ich hatte furchtbare Not, wollte auch heiraten und habe so gefühlt alles angeflirtet, was nicht männlich war. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe ganz viele Menschen verletzt. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, René, hör auf. Habe ich gehört. Und gedacht, ja, der mag mich ja sowieso. Ich mache einfach weiter, weil ich das jetzt gern möchte. Gell? Und ich habe knallhart weitergemacht, obwohl ich gewusst habe, das ist falsch. Und dann ist plötzlich ein Moment gekommen und ich habe Gott nicht mehr gespürt. Über 3 Jahre, und es war so eine schlimme Zeit für mich, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich glaube, wir müssen verstehen, ein Teil vom christlichen Leben ist, dass sich gewisse Seasons ändern und Gott so konsequent und liebevoll ist, dass er mit allen Mitteln auf sich aufmerksam machen will. Und es gibt ein Instrument in der Bibel, das heißt Gemeinde, also wir alle zusammen. Und hier drin haben wir füreinander Verantwortung. Und das heißt, wenn wir in einer gemeinsamen Kirche sind, haben wir mit unserem Lifestyle und mit unserem Leben mit Gott voreinander Verantwortung. Gott sagt, okay, ihr selber könnt auch miteinander reden, ich lasse euch mal tun. Und er greift nicht immer gleich mit Gericht oder mit Zurechtweisung oder irgendwelche Dinge ein, sondern er sagt, die Gemeinde selber, die Christen untereinander, haben auch Verantwortung füreinander, auch was Lifestyle-Themen anbelangt. Und es ist nur ein kleiner Exkurs im Neuen Testament und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die ist so furchtbar, dass ich es nur vorlese. In 1. Korinther 5, Vers 9. Paulus schreibt, in einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr ja die Welt verlassen. Also Gott redet hier von einer Kirche, die eigentlich wissen sollte, wie sie lebt, wenn man sich Christen nennt. Was ich meinte, sagt Paulus, war, dass ihr keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich als gläubig bezeichnet und doch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen anbetet, flucht, sich betrinkt oder andere beraubt. Mit solchen Leuten sollt ihr auch nicht zusammen essen. Es steht uns nicht zu, Außenstehende zu richten, also Leute, die nicht an Jesus glauben. Aber es liegt ganz gewiss in eurer Verantwortung, diejenigen Gemeindemitglieder unter euch zu richten, also sie aufmerksam zu machen, die derartige Sünden begehen. Die Außenstehenden wird Gott richten, um die kümmert er sich. Doch in der Schrift heißt es, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Und hier haben wir, wenn du das einfach so liest, du denkst, oh Gott, ich kann ja mit niemandem mehr reden, weil habgierig sind wir ja alle. Oder? Wir sind ja Mitteleuropa, das haben wir ja gesellschaftsfähig gemacht. Und, aber wir sind oft zu polite und zu lieblos, weil wir denken, jeder muss ja selber wissen, was er tut. Ja, dann sauft er halt zu viel. Ja, dann kifft er halt hin und wieder. Ja, dann betrügt er halt seine Frau. Ja, dann schaut er halt Pornos. Ja, mein Gott, was wird schon passieren? In der Kirche ist ja schön warm und die Musik ist schön. Und wir trauen uns nicht, vor lauter politisch korrekt den Leuten zu sagen, hey Bursche, das, was du machst zu Hause, wenn deine Frau nicht da ist, ich weiß es ja, du hast mir das erzählt, ist nicht okay. Ist nicht okay. Du kannst so weitermachen, aber irgendwann wirst du im Regen stehen. Und deswegen haben wir Verantwortung füreinander, aus Liebe zueinander und weil Gott uns alle gleich liebt, dass wir sagen, hey, da ist ein Problem in deinem Leben, ohne den zu richten und irgendwie sagen, ich bin besser wie du, sondern zu sagen, hey, schau, ich möchte dir helfen, auch online. Ich möchte dir helfen, dass du vielleicht auf dem richtigen Weg kommst. Schau, ich weiß, du lebst in einer Sucht. Ich sehe doch, dass du jeden Tag 8 Bier trinkst vorm Frühstück. Das ist ja nicht normal. Ich habe Freunde und wir reden so miteinander. Wenn ich sehe, dass jemand schon zum Mittag ein Bier bestellt, sage ich, spinnst du eigentlich? Was ist los mit dir? Sage ich, wieso? Ja, es ist Mittag. Ja und? Ja, zum Mittag trinkt man kein Bier. Kein Bier vor 4 steht ja schon. Und das darf man sagen. Das, wenn du ein Freund bist, darfst du das sagen. Und Das ist wichtig zu verstehen. Und deswegen lasst uns einander helfen in Liebe. Kümmere dich nicht um die böse, böse Welt. Also die böse, böse Welt, die bleibt eh die böse, böse Welt. Aber kümmere dich mal um deine Leute, um dich selber zuerst und dann um die, die mit dir in der Kirche sind. Da haben wir schon genug aufzuräumen. Deswegen Send Revival. Der dritte Punkt ist, der Punkt ist sportlich, das Gericht Gottes zwingt uns zu ihm. Und hier sehen wir eine Seite in der Bibel, da merkst du, boah, das ist wirklich heftig, aber wir wollen einfach der Wahrheit und gewissen Dingen, auch wenn sie noch so hart zu sein scheinen, einfach in die Augen schauen und uns damit beschäftigen. Leute sagen manchmal zu mir, ja, wenn es Gott gäbe, gäbe es kein Leid. Und sage ich, ja, wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es kein Leid mehr. Und dann denke ich, hä? Ist jetzt Gott, wenn jetzt Gott nicht ist, aber vielleicht haben wir einfach unsere Verantwortung nicht übernommen und Gott findet manche Dinge gar nicht so lässig, die wir so tun als Christen oder als Gesellschaft. Und in 1. Petrus 4, Vers 17 bis 18 steht, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und selbst wenn wir gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben? Denn wenn die Gerechten kaum auf Rettung hoffen dürfen, wo werden sich dann die Gottlosen und die Sünder wiederfinden? 1. Petrus, guter Freund von Jesus, hat es geschrieben. Also du merkst, Gott liebt die Kirche und dich so sehr, dass er sagt, okay, ich fange bei euch an, in euer Leben reinzuschauen. Send Revival, Gott, tu etwas in deinem Leben, hat damit zu tun, dass Gott in meinem Leben und in unserer Kirche hier anfängt. Weißt du, wir können nicht einfach leben, wie wir wollen und durch unser Leben und durch unsere Handlungen die Kirche von Jesus beschmutzen. Jeder von uns hat Sünden, jeder von uns hat Fehler. Ich habe Dinge, die habe ich seit 30 Jahren nicht im Griff. Da denke ich mir, mein Gott, ich lese Psalm 39 und im Psalm 39 steht, Herr, achte auf mich, dass ich kein falsches Wort ausspreche. Und ich könnte meinen ganzen Tag auf den Mund hauen. So, schon wieder. Also ich sage so viele Dinge, die denke ich mir, ich weiß auch genau, nachher setze ich mich dahin und dann denke ich mir, mein Gott, habe ich das wirklich gesagt? Ich weiß jetzt nicht genau was, aber irgendwo voll. Meistens zerreiße ich mich selber. Es fängt bei mir an, mein Leben aufzuräumen und das ist ein sicherer Ort. Und wir hatten ja diese Hochwasserkatastrophe und unsere lieben Freunde in St. Pölten, wir wissen, dass diese ganze Gegend, wir sind da mittendrin gewesen und es hat unsere Nachbarn und das ist schlimm, gell? Aber letztendlich, ich habe drüber nachgedacht, es regnet auf Gute und Böse. Es gibt aber immer zwei Reaktionen. Gleiche Leute, gleicher Regen, gleiche Katastrophe, gleiche Gesellschaft. Die einen sagen, Gott, hilf uns, beten zu Gott, wie meine Frau gesagt hat vorher. Die anderen, oh Gott, warum schon wieder ich? In der Offenbarung finde ich eine der verstörendsten Bibelstellen überhaupt, in Offenbarung 9, Vers 20. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, es war furchtbare Zeit, dass viele Leute gestorben sind, dachten dennoch nicht daran, von ihren falschen Wegen umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Bronze, Stein, Holz. Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Autos, Fernseher, Medien. Und sie kehrten nicht um und hörten nicht auf zu morden, Zauberei zu betreiben, sich der Unzucht hinzugeben oder zu stehlen. Was sind Menschen für Monster? Du rennst in eine Katastrophe. Du spürst alles, dass es richtig ist, dass etwas passiert ist und du kehrst nicht um und machst genau weiter wie bis jetzt. Und das sehen wir in der Bibel, dass es gibt diese zwei Reaktionen drauf und möge Gott uns helfen in unserer Gesellschaft, möge Gott uns helfen, dass wir uns unter diesen Schirm Gottes begeben, dass wir uns unter diese schützende Hand Gottes begeben, dass wir umkehren und sagen, Gott, bitte begegne uns neu. und dass wir nicht einfach weitermachen und Christsein spielen. Warum akzeptieren wir als Christen so viel Sünde, Süchte und Krankheiten im Leben, wodurch Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat? Jesus hat am Kreuz für uns bezahlt, dass wir frei, geheilt, dass wir Frieden haben dürfen, dass wir ohne Angst sterben können eines Tages. Und wir akzeptieren so viel Ängste, Sorgen und Müll in unserem Leben, wodurch dieser Gott durch Liebe, durch Erziehung, sogar durch Katastrophen zu uns sprechen will. Wieso akzeptieren wir so viel Lauheit? Wieso akzeptieren wir das, dass wir keinen Standard haben wie in der Apostelgeschichte? Wieso akzeptieren wir so viel Habgier? Wir lachen darüber, weil wir ja alle im selben Boot sitzen. Aber ich frage mich in letzter Zeit wirklich, Jesus, bin ich eigentlich habgierig? Dass ich kein Ehebrecher bin, das kann meine Frau bestätigen, ich auch. Das ist abgeschlossen, das Thema. Ich weiß, wo ich hingehöre. Aber manchmal denke ich immer, ja, bin ich habgierig, Jesus? Was heißt das eigentlich? Stelle ich mich dieser Frage? Warum akzeptieren wir, und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, warum akzeptieren wir so viele verschwendete Lebensjahre und Bestimmungen und Berufungen in unserem Leben? Weißt du, wie viel Potenzial in einem Raum wie der oder online ist, für diesen Jesus, für diese Gesellschaft Gutes zu tun, Dinge zu erfinden, großartige Dinge zu machen? Wir akzeptieren es sehr leichtfertig, unser Leben für irgendetwas hinzugeben und einfach morgen werde ich dann schon wieder zu Gott zurückkommen oder also morgen werden 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre und wir leben nicht in unserer Bestimmung und wir hören nicht, wenn Gott aus Liebe um uns kämpft. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, und da erzählt Jesus, da war ein Mann, der war reich, Pharisäer, und der hat auf andere runtergeschaut im Tempel. Und da war ein zweiter Mann, ein Sünder, ein Steuereintreiber, und der hatte ein Gebet. Und das war das Gebet: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich träume davon, dass viele Menschen Gott kennenlernen. Ich spüre die Liebe Gottes, wenn ich durch diese Stadt fahre. Hunderte und Tausende von Wohnungen, wenn ich durch Land fahre. Ich spüre das, dass etwas da ist, dass Gott etwas Neues tun will. Send Revival, und es fängt bei uns an. Es fängt bei uns an, dass wir auf Gott hören, dass wir umkehren, dass wir es unseren Nachbarn erzählen. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht bist du derjenige, der Jesus nicht kennt. Komm zurück. Komm einfach unter diesen Schirm von Gott. Gott sucht dich, der sagt: Wo bist du, Seppel? Julia, Magda, wie sie alle heißen. Gott ruft dich. Vielleicht bist du derjenige, der im Regen steht und du weißt, eigentlich sollte ich nur ein paar Schrauben drehen, dass dieser innere Friede wieder zurückkommt. Die Zeit aufwenden, zum Bibellesen oder zum Beten. Oder vielleicht bist du voll im Segen Gottes. Du denkst, wow, mir geht's großartig. Das Geschäft läuft, ich lese Bibel. Der Sex mit meiner Frau ist großartig. Und die Kinder sind gesund und alles läuft perfekt. Ich weiß, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Aber du hast diese Last für ein verlorenes Land in deinem Herzen. Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam wieder zurückkommen und dass diese Serie, die wir hatten in unserem Leben, so viel auslöst, dass unsere Kirche, unsere Nachbarschaft, unsere Straße, wo wir wohnen, unsere Familie sich verändert. Und ich möchte heute keinen großen Action-Step machen, auch online, sondern ich möchte einfach in unser Herz appellieren, dass wir sagen, ich möchte wieder zurück zu diesem Gott. Ich möchte dieses Liebesangebot von ihm wahrnehmen, weil es ist die Liebe Gottes, die uns zu ihm zieht. Du kannst online zu Hause gerne oder hier oder in der Microchurch, wo du bist, einfach die Augen kurz zumachen, um einen Moment der Intimität zwischen dir und Gott zu kreieren und dass wir einfach einen Moment innehalten Und dass der Heilige Geist uns wirklich erinnert oder uns auch wirklich dort reinführen darf in diese Leidenschaft für ihn, dass wir glauben, dass er uns liebt. Oder dass du dir vielleicht einfach versuchst, jetzt innerlich, wo du merkst, ich kämpfe, dass du es Gott einmal mehr hinbringst, deine Sucht, deine Abgelenktheit, deine Sorgen, diese, die einfach zwischen dir und Gott stehen manchmal. Ich habe so vor meinem inneren Auge jetzt plötzlich so eine Blume gesehen, die aufblüht und ganz viele Blumen. Und ich glaube, es ist einfach ein liebender, suchender Gott, der diese Gemeinde hier, ICF Wien, Klagenfurt, St. Pölten, unendlich liebt. Egal, online, wenn du dabei bist oder hier. Es ist dieser Gott, der sucht, wo bist du? Und dieses wo bist du, ist etwas, was seit Jahrtausenden durchs Universum schallt und es kommt bei uns persönlich an. Wir möchten jetzt mit diesem Lied I Will Make Room For You abschließen und dass wir wirklich Raum machen in unserem Herzen. Und ich möchte dir wirklich sagen, Gott liebt dich, er sucht dich und wenn du im Regen stehst, dann nicht, weil er das toll findet, sondern weil er unglaubliche Liebe für dich hat. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, jetzt, dass du jedem Einzelnen hier von uns begegnest. Bitte dich für mich und manchmal kann ich nichts anderes sagen, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und ich danke dir, dass das der sicherste Platz auf diesem Planeten ist, der Platz dieses Gebets, oh Gott, sei mir gnädig. Und ich danke dir, dass du ein Gott voller Gnade, Barmherzigkeit bist, dass du dich einfach... Du bist einfach menschenverliebt und dafür danke ich dir. Aber ich danke dir auch, dass wir aus freiem Willen zu dir kommen dürfen und dass du das wirklich siehst, auch wenn wir in all unserer Schwachheit kommen, Jesus. Du bist ein guter Gott. Und ich danke dir sogar, Jesus, für alle Erziehungsmaßnahmen in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich das erkennen darf im Nachhinein, dass du es so gut mit mir gemeint hast. Und ich möchte jetzt jeden Einzelnen und online segnen mit dem Verständnis dieses christlichen Lebens mit diesem Gott. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.